Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist, Kolumnist, Podcaster Hajo Schumacher, oder ich könnte es auch so sagen, der Mann, der seine Pointen so gut mit interessanten Thesen spickt, dass es immer eine Freude ist, ihn hier zu haben. Hajo Schumacher, schönen guten Tag.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Ich glaube, heute werden wir die Zuhörenden vor einige Zumutungen stellen.
Ja?
So viel schon mal als, wie sagt man, als Cliffhanger.
Okay.
Teaser.
Ich dachte auf jeden Fall, also jetzt in unserem Zweierverhältnis hier, ich fange mal lieber freundlich an, denn wir haben ja heute auch so einen Stichtag, heute vor 25 Jahren, Sie ahnen es schon, Mike Tyson, der seinem Gegner ein ganzes Stück Ohr abgebissen hat, wenn man so in Rage gerät. Aber wir haben jetzt auch hier so eine Schutzscheibe zwischen uns, also wird alles gut gehen.
Und der Kopfhörer schützt natürlich auch die Ohren, aber ich könnte auch die Nasenspitze nehmen.
Ja.
Mein Boxtraining ist nicht ohne Wirkung, ich sag das nur.
Mein Boxtraining ist nicht Existenz, weswegen ich jetzt immer auf die anderen Themen des Tages lenke. Die sind auch, glaube ich, unterm Strich insgesamt wichtiger, auf die wir ja heute schauen für Sie. Schönen guten Tag erstmal in die Republik. Und wenn Sie gerade vielleicht in einer Warteschlange am Flughafen stehen und zuhören, dann kann ich Ihnen zumindest das versprechen, wir bemühen uns, Ihre Wartezeit intelligent zu füllen, und eventuell gibt es sogar ein paar Lösungsansätze für das Problem. Wenn es so ist, dann hat sie Hajo Schumacher dabei. Ist es aber auf jeden Fall gleich unser erstes Thema, der Personalmangel ausgerechnet zur Reisezeit. Wir schauen auf die Themen dieses Dienstags und sind gleich bei einem großen Aufregerthema jetzt zu Beginn der Urlaubszeit, der Personalmangel in und um die Flughäfen, viele abgesagte Flüge, lange Wartezeiten. Wir haben gerade in den Nachrichten den Lufthansa-Chef gehört, der gesagt hat, stellt euch drauf ein, das ist die Normalität in diesem Sommer. Wartezeiten, wenn nicht an der Sicherheitskontrolle, dann spätestens am Gepäckband. Und ich könnte noch ergänzen, Hajo Schumacher, wenn der Flug überhaupt geht. Selbst schon erlebt dieser Tage?
Nee, aber ein guter gemeinsamer Bekannter, Micky Beisenherz, mit dem ich am Freitag in München da aufgetreten bin, der ist sofort nach der Show nach Düsseldorf gehetzt, weil er ganz früh morgens nach Mailand fliegen wollte und stand auch artig 2 Stunden in der Warteschlange ab morgens um 4. Und eine halbe Stunde vorher hieß es dann leider gecancelt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Personalmangel und Flüge canceln unbedingt zusammengehören. Kann auch sein, dass man den Personalmangel vielleicht dann als Anlass nimmt, um nicht ganz ausgebuchte Flüge einfach zu streichen. Weil ich habe gehört, wir haben ja alle Bekannte am Flughafen, dass es tatsächlich so knapp kalkuliert ist, gerade bei den Billigfliegern. Die hatten dann zum Teil, als sie die Tickets verkauft haben, die Benzinpreiserhöhung noch gar nicht mit drin. Und es scheint wohl günstiger zu sein, einen Flug komplett abzusagen, als ihn nur so 3/4 voll stattfinden zu lassen.
Wäre eigentlich auch mal ein Fall für so Aufsichtsgremien. Ich weiß nicht, ob das Kartellamt an der Stelle zuständig ist oder die
Oligopole nennt man sowas, glaube ich. Und wenn es alle tun, dann fällt es halt nicht auf einen zurück. Diese Cancel Culture, die Herr Spohr da von der Lufthansa an den Tag legt, die finde ich schon ein bisschen eigenartig, weil diese Sommerferien, meines Wissens, sind die so 2 Jahre vorher bekannt, die Termine.
Ja, das ist jetzt nicht,
aber es ist ein bisschen so wie der Wintereinbruch in Berlin. Ne? Da denken auch, boah, der Winter ist da. Keiner hatte damit gerechnet.
Aber es gibt natürlich auch ein paar faktische Punkte an dieser Stelle. Also der Personalmangel, der erstens daher rührt, dass viele abgebaut haben in Corona-Zeiten, weil deutlich weniger gereist wurde. Die Leute haben sich dann andere Jobs gesucht. Ich habe mich noch gefragt, wo sind die hin?
Das ist faszinierend. In der Gastronomie doch genauso. Ja, jeder Veranstalter, also alles, was hier mit Sicherheit, mit Service, mit Catering zu tun hat, da sind über 1 Million Menschen einfach verschwunden. Aber die Arbeitslosenzahlen sind nicht gestiegen.
Wo sind die? Wahrscheinlich nicht im Urlaub.
Garantiert nicht.
Ich habe unter anderem aus Recherchen gehört, Lieferdienste, wo man jetzt auch mal sagen könnte, vielleicht wäre es besser, wenn die Leute sich das Essen wieder selber kochen oder holen, zumindest vom Restaurant, und dafür arbeitet jemand am Flughafen.
Aber ganz kurz, Lieferdienst schlägt vom Einkommen her Sicherheit am Flughafen?
Kann ich mir auch kaum vorstellen. Ja. Aber es gibt jetzt auch verschiedene politische Ansätze, wie man das Problem lösen will. Die Bundesregierung hat das schon vor, ich glaube, so jetzt gestern oder zumindest irgendwie vor kurzer Zeit ins Spiel gebracht, zusätzliches Personal zum Beispiel aus der Türkei zu holen. Mhm. Also im Prinzip Gastarbeiterabkommen 5.0.
Ja.
Und darauf hat die Union jetzt geantwortet heute, nämlich, das müssten wir doch eigentlich mit eigenen Leuten hinkriegen. Unter anderem, da kommt ja auch diese diese Zahl ins Spiel. Wir haben ja irgendwie trotz guter Beschäftigungslage immerhin noch mehr als 2 Millionen Arbeitslose in diesem Land.
Das ist das eine. Ich glaube nur, dass das deutsche Arbeitsrecht und die Regeln und Tarifverträge und Krankenversicherungen, also Sachen, das wahnsinnig schwierig machen. Wenn es jetzt, ich sag mal, so eine bedarfsgerechte Möglichkeit gäbe, dass man sagt, wir brauchen in den nächsten 4 Wochen am Flughafen Jobs, für die man jetzt nicht 3 Jahre Spezialausbildung braucht. Es gibt rüstige Senioren, die vielleicht Lust haben, sich, wenn es jetzt nicht so richtig harte Arbeitstage sind, vielleicht halbe Schichten oder so, sich ein paar hundert Euro dazu zu verdienen, Studenten, Arbeitslose natürlich. Also wäre es unkompliziert, könnte man es sicherlich mit ganz vielen Bewerbern aus unserem Land bestreiten. Und es ist doch geradezu absurd, dass man Menschen aus einem Nicht-EU-Land, Türkei, nach Deutschland fliegt, um hier Jobs zu machen, für die sie vermutlich dann in der Türkei wieder fehlen. Ne? Dann sitzt du in deinem All-Inclusive-Hotel in Antalya und keiner macht Frühstück.
Ja, oder kommst am Flughafen nicht weg. das wäre natürlich besonders ironisch. Mir fällt bei diesem Thema immer etwas ein, aber das hat so ein bisschen was. Ja, der gute Wirtschaftsminister wurde dafür schwer gerügt, weil er die Leute ja ständig zum Sparen animiert. Mhm. Aber es gibt aus der Weltkriegszeit, aus England, so ein wunderbares Poster, das aufgehängt wurde, weil man da Ressourcen sparen wollte und auch irgendwie so Züge, die rumrollen, als Kriegsangriffsziel irgendwie möglichst reduzieren wollte. Und da gab es überall Plakate an allen Bahnhöfen in den Städten. Is your journey really necessary? Also ist Ihre Reise wirklich notwendig?
Ich finde, die Frage darf man stellen. Und wir haben doch gerade in der Pandemie erlebt, dass die vielen digitalen Möglichkeiten, sich also am Bildschirm zu treffen, nicht optimal, aber davor dieses Heer von Wichtigtouren, die immer mit ihrem kleinen Alu-Koffer durch die Gegend gejettet und selber sagten, so richtig nötig ist das nicht. Die Frage darf man schon mal stellen und bei uns viel Reisenden, also einfach mal früher, ne, meine Eltern waren die meisten Wochenenden des Jahres zu Hause im Kleingarten. Mhm. Und wir, ich sage das jetzt einfach mal, um nicht ich sagen zu müssen, sind schon auch ganz schön mobil.
Wohl wahr. Großes Thema auf jeden Fall, das uns wahrscheinlich den Sommer über noch beschäftigen wird. Ich hätte jetzt da mal den Vorschlag, wir machen das wie beim Gas. Ne? Da ist ja geregelt, erst wird die Industrie abgeschaltet und dann die Privathaushalte, wenn es knapp wird. Wir können das ja bei den Reisen auch so machen. Also erst die Dienstreisen der Unternehmensberater.
Mhm. Oder die gehen wir in der Auktion. Die Dienste, wie Robert Habeck das vorhat, die Dienstreisen für McKinsey und Konsorten gehen wir in eine Auktion. Die können dann bieten. Ne? Die wollen doch immer so Kapitalismus pur und ja. Ja, Ferienreisen gerade für sozial Schwache, die würde ich vorgehen lassen.
Jetzt haben wir das wunderbar klassenkämpferisch beschlossen. Ja? Also gegen die Großen und für die Kleinen. Und weil Sie anfangs Micky Beisenherz erwähnten, mit seiner traurigen Flughafengeschichte, wir müssen heute auch eins einfach mal kurz sagen. Happy Birthday, Micky Beisenherz. Er hat nämlich Geburtstag.
Ja, und er ist immer noch nicht 50.
Es wird gerade eine große Frage in Brüssel verhandelt, also für die ganze EU. Sollen Verbrennermotoren, also Benzin und Diesel, ab 2035 verboten werden bei Neuwagen? Das Europaparlament hat das so beschlossen. Jetzt kommen die Mitgliedstaaten und müssen heute verhandeln und am Ende auch entscheiden. Namentlich sind das die Umweltminister für Deutschland, also Steffi Lemke von den Grünen. Und die hat trotz aller Bedenken der FDP heute Morgen im Morgenmagazin im Fernsehen das angekündigt.
Wir richten uns hier alle auf einen langen Tag mit langen Verhandlungen ein, möglicherweise bis in die Nacht, wenn das Paket dann das beinhaltet, was die Kommission vorgeschlagen hat. Keine Zulassung von Autos, die CO2 ausstoßen nach 2035, dann werden wir zustimmen.
Dann werden wir zustimmen, sagt die grüne Ministerin im Kabinett. Und prompt kommt die Antwort vom FDP-Kabinettsmitglied und Chef Janssen, Christian Lindner. Der sagt auf Twitter, die Äußerungen der Umweltministerin zum Verbrenner aus sind überraschend. Sie entsprechen nicht den Verabredungen. Schön, dass die Ampel das öffentlich austrägt, Hajo Schumacher. So haben wir alle was davon.
Ja, ich glaube, die FDP hat einfach gerade das Problem, dass sie mal wieder so ein, zumindest für ihre Klientel, so ein Winner-Thema gebrauchen. Ob das jetzt gerade das Richtige ist, ich weiß es nicht. Aber die 3 Landtagswahlen, die für die FDP doch etwas nicht so toll ausgegangen sind, die erfordern jetzt das, was man Profilierung nennt. Und Profilierung ist für jede Koalition ein Killerwort. Mhm.
Wobei da ja immer die schwierige Frage ist, wählen die Leute die FDP dann weniger, weil sie enttäuscht sind, dass sie nicht genug von ihrem Ursprungsprogramm durchsetzen? Oder sind sie eigentlich enttäuscht, dass sie zu sehr an ihrem alten Programm hängen und diese Zeitenwende in vielerlei Hinsicht nicht so richtig mitmachen?
Ich finde das insofern spannend, weil wir ja quasi zwei Vizekanzler haben, die sich auch beide um das Finanzministerium gekloppt haben. Der Robert Habeck wollte es auch haben. Und Robert Habeck mutet ja seiner Klientel richtig was zu, den Grünen zu erzählen, also grünen Wählern, Wählerinnen, wir verlängern jetzt Kohlekraftwerke und die Atomdiskussion ist, glaube ich, auch noch nicht vorbei. Das ist schon eine ganz schöne Zumutung für die Kernzielgruppe. Christian Lindner traut sich das nicht. Der versucht halt so auf den alten Pfaden zu bleiben. Der Unterschied ist halt, wenn Habeck sagt, wir lassen die Kohlekraftwerke ein bisschen länger laufen, das spürt jetzt keiner unmittelbar. Wenn die Steuern erhöht werden, das spürt man sofort. Das heißt, der Finanzminister greift direkt in die Tasche. Ein Wirtschaftsminister, naja, kann das alles so ein bisschen wolkiger gestalten. Insofern, glaube ich, war es eine glückliche Fügung des Schicksals für Habeck, dass er diesen undankbaren Finanzministerposten, der ja die letzten 10 Jahre super einfach war, ne? Niedrige Zinsen, einfache Verschuldungsregelungen, Steuern flossen, das wird sich alles in den nächsten Jahren ändern. Also Christian Lindner, muss man einfach fairerweise sagen, hat auch ein bisschen Pech gehabt.
Ja, jetzt haben wir auch strategisch natürlich drüber gesprochen. In der Sache könnte man ja auch nochmal drauf schauen. Und vielleicht beharrt die FDP da auch so sehr auf dieser Position, dass wir eben technologieoffen, das ist ja dieses wichtige Stichwort, von Seiten der Liberalen, aber auch von anderen, so aus der Automobilindustrie, dass sie da möglicherweise wirklich tief davon überzeugt sind und vielleicht auch nicht zu Unrecht.
Ich finde den Gedanken technologieoffen interessant. Es gab mal Zeiten, wir Älteren erinnern uns an die deutsche Automobilindustrie, dass 3 respektive 1 Liter Auto zugesagt hat. Das jetzt vielleicht nicht 250.
In den 90ern war das, ja.
So, ist lange her. Und da sind wir beim entscheidenden Punkt. Es geht nicht nur um den CO2-Ausstoß, der aktuell produziert wird, sondern das, was man, glaube ich, Lifecycle-Betrachtung nennt. Also wie wurde das hergestellt? Wo kommen die Rohstoffe her? Wie viel Wasser zum Beispiel? Also das Tesla-Werk hier in Grünheide soll ja irgendwie komplett Brandenburg quasi trockenlegen, weil die so unfassbar viel Wasser brauchen.
Es legt aber auch gerade das Konto von Elon Musk trocken, wenn ich das richtig gelesen
habe.
Milliardenverluste. Ja.
Vielleicht kauft er Twitter nicht, das wäre die gute Nachricht. Aber nochmal, ein Elektroauto ist dann sauber, wenn es mit grünem Strom fährt, sobald es gebaut ist. Aber die ganzen Kosten, was das alles ist, die Rohstoffe, die aus Afrika, vielleicht aus Bürgerkriegsgebieten und, muss man einfach auch einfließen lassen. Und die schlechte Nachricht für die deutsche Automobilindustrie, das beste Auto, das umweltschonendste Auto ist das, was nicht gekauft wird. Unser Auto ist jetzt 27 Jahre alt. Ganz, ganz herzlichen Dank an Anselm und sein Team, die es wieder über den TÜV bringen. Und super.
Ja. Wir fragen jetzt nicht genauer nach. ja. Aber ich mache daraus jetzt einfach mein Keterum Kenseo. Is your journey really necessary? Hajo Schumacher, CO2-frei bei uns
ich
heute.
Ich bin mit dem Fahrrad gekommen.
Super. Wir schauen weiter auf diesen Tag und wenn Sie noch nicht genug Gipfelberichterstattung hatten die letzten Tage, wir schauen ja auch gleich nochmal auf Elmau, dann hätten wir da schon den nächsten im Angebot, der NATO-Gipfel in Madrid, der heute beginnt. Das ist natürlich auch für jemanden wie Joe Biden und auch Justin Trudeau sehr praktisch, wenn die sowieso schon über den Atlantik geflogen sind. Also, heute Abend wird der Beginn. Ein Plan eilt dem Ganzen schon voraus. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat das angekündigt, das Militärbündnis will seine Eingreiftruppe massiv erweitern von 40.000 Soldatinnen und Soldaten derzeit auf 300.000 Mann.
Das ist ein Wort, ne?
Hätte man früher gesagt, ja. Keine Überraschung für welche Himmelsrichtung, nämlich für die Stärkung der Ostflanke. Hajo Schumacher, Agnes Strack-Zimmermann, die FDP-Verteidigungspolitikerin, die findet das gut.
Wir sind ein Verteidigungsbündnis und wir stehen bereit. Und es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen in dieser Zeit. Keine Eskalation, sondern im Gegenteil. Der Starke wird nicht angegriffen.
Tja, wer stark ist, wird nicht angegriffen. Was sagen Sie? Ist die NATO nicht an sich schon stark genug?
Die Verteidigungsministerin der Herzen, Frau Strack-Zimmermann, macht da einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben ja ganz lange an Verhandeln und Bündnisse und nettes Miteinander geglaubt, was ich erstmal auch gar nicht schlimm finde. Aber jeder, der sich mit Verteidigung auskennt, egal ob auf dem Schulhof oder in der Weltpolitik, weiß, es schadet nichts, wenn man einen dicken Knüppel im Gepäck hat, den man ja nicht zum Einsatz bringen muss. Aber die Logik des Kalten Krieges, egal wie wir das moralisch bewerten, es ist besser, Atomraketen zu haben, als keine Atomraketen
aber,
zu haben.
Aber ist nicht das Problem in diesem Konflikt, dass dieser dicke Knüppel eigentlich da ist? Ne? Es gibt ja unterschiedliche Berechnungen, aber man kann sagen, grob gesagt, die NATO ist 17 Mal so stark wie die russische Armee. Armee? Und ist nicht Putin letztendlich aber strategisch häufig stärker, weil er weiß, die haben zwar einen dicken Knüppel, aber die haben politisch nicht den Willen, den auch zu benutzen. Und ob man dann 40.000 oder 300.000 Mann hat, ist dann ja eigentlich fast egal.
Aber ich würde da als guter Nationalist nochmal die deutsche Seite betrachten wollen. Auch infolge der Merkel-Jahre ist natürlich unsere Verteidigungsfähigkeit nicht stärker geworden. Und dann noch die Abhängigkeit mit Russland ist ja eine ganz komische Verknüpfung. Plus die wirtschaftliche Abhängigkeit mit China. Das muss man ja alles mal so ein bisschen zusammendenken. Wenn jetzt im Jahre 2024 in den USA vielleicht gar nicht mal Donald Trump, aber ein Trumpist gewählt wird oder eine Trumpistin, die der NATO ähnlich skeptisch gegenübersteht wie Donald Trump, dann ist auf einmal der Atomschirm der Amerikaner, auf den wir uns immer verlassen haben, ist futsch. Und jetzt treiben wir die Spekulation mal auf die Spitze, wenn Emmanuel Macron irgendwann mal nicht mehr französischer Präsident ist, sondern jemand aus dem rechten Lager von Frau Le Pen, dann könnte es ja sein, dass es da eine ähnliche Tendenz gibt.
Ist das jetzt das Plädoyer für deutsche Atomwaffen? Nein.
Ich habe ja angekündigt, wir werden dem Publikum was zu. Nur einfach als Gedankenspiel. Gedankenspiel. Wäre es so schlimm, wenn wir eigene Atomwaffen hätten, als größtes, mächtigstes Land Europas, auf das alle anderen immer gucken? Wir sind verteidigungspolitisch ziemliche Zwerge, das ist so. Ich finde die toxischen Sachen besser in unserer Hand demokratisch kontrolliert als in der Hand von Mullahs oder sonst irgendwelchen Menschen, die komische Ziele verfolgen. Ich weiß, dass diese Debatte ganz, ganz schwierig ist. Das ist ein bisschen so wie mit der Atomkraft als Energiespender. Die Vorstellung macht mich auch gar nicht glücklich. Ich glaube nur, dass man die Debatte ernsthaft führen muss, was die Fürs und Widers sind. Ja, Wettrüsten, okay. Ja, totes Kapital, alles richtig und trotzdem gehört zur Zeitenwende zu einer selbstbewussten, robusten Verteidigungsoption nicht auch dazu, das erstmal zu diskutieren, ergebnisoffen, technologieoffen.
Also um 12.32 Uhr hat Hajo Schumacher hier die Atombombe in dieser Sendung gezündet mit dem Plädoyer, also zumindest drüber nachzudenken.
Ich habe nicht für Atomwaffenplädoyer.
Ich habe sie verstanden und verstehe auch all diese Sorgen, Blick auf Frankreich,
Blick
auf die
USA. Und wo ist dann das europäische Verteidigungsbündnis, wenn in Frankreich jemand durchdreht und in den USA, was ist dann?
Aber deswegen ist es wahrscheinlich total sinnvoll.
Die Briten sind auch raus.
Sei es die NATO, sei es eben die Europäische Union, so auszustatten, dass es eben nicht vom erratischen Verhalten einzelner nationaler Wählerschaften eventuell abhängt. Ich meine, wir sind auch letztendlich unterm Strich nicht gefeit, sieht im Moment nicht so aus.
Ne? Absolut.
Aber darf man ja auch nicht vergessen, die größte Friedenspolitik ist natürlich immer noch die Abwesenheit von Waffen. Aber da bin ich jetzt am anderen Ende der Illusion. Skala.
Aber mit einer Atomdrohung von Wladimir Putin sind wir Deutschen und unsere europäischen Nachbarn, insbesondere die Polen, alle die unmittelbar an der Grenze liegen, komplett ausgeliefert. Mhm. Ja, wir haben diesen dicken Knüppel nicht. In dem Moment, wo Frankreich und die USA wegfallen.
Okay, aber das führt dann sehr klar zurück in die Logik.
Sehr
in die Logik. Gestern habe ich ausführlich mit Alexander Graf Lambsdorff hier drüber gesprochen. Sehr klar zurück in die Logik des Kalten Krieges, wo zwar diese strategischen Fragen, wie viel Panzer hast du, wie viel Mann in Uniform hast du, zwar auch eine Rolle gespielt haben, aber letztendlich war die Frage der atomaren Bewaffnung das Zentrale.
Keiner konnte eine Atomrakete losschicken, ohne Angst haben zu müssen, dass im Gegenzug eine zurückkommt. Das ist eine ganz fürchterliche Logik, die schwärzeste Pädagogik, die man sich vorstellen kann, aber wirkungsvoll. Mhm.
Wobei ich glaube, dass das aber auch eben nur eine Vermutung, dass das doch die Veränderung ist im Vergleich zum alten klassischen Kalten Krieg, wo diese atomare, diese Overkill-Situation wirklich leider zu real war. Aber wir haben jetzt ja auch in den letzten Monaten gesehen, diesen Kriegsmonaten, dass diese Sorge vor dem großen, dem ausufernden, dem nicht mehr zu kontrollierenden Konflikt bei allen Partnern, so irrational sie sich an anderen Stellen verhalten, doch irgendwie rational da ist und wir deswegen einen sehr konventionellen Krieg in Europa erleben, also eher in der vorkalten Kriegslogik.
Ja, aber auch das spricht nicht dagegen, die atomare Option zu diskutieren.
Wir schauen nach Elmau. Der G7-Gipfel geht jetzt in diesen Minuten zu Ende und die Teilnehmer, also die 7 Regierungschefs, geben jetzt unterschiedlichst. Entschuldigung, ich hatte das Mikro nicht auf.
Frau von der Leyen.
Stimmt.
Sage ich als.
Richtig. Jetzt ist es echt immer so eine Zählungsfrage. Ne? Bei den G7 ja, ist sie natürlich jetzt streng genommen nicht dabei. De facto ist sie als EU-Kommissionspräsidentin dabei. Nichtsdestotrotz, es melden sich die Herren und auch die Dame. Und einer, der uns natürlich ganz besonders wichtig ist, der deutsche Bundeskanzler, hat auch gerade gesprochen und unter anderem das gesagt.
Hier haben wir auch noch einmal grundsätzlicher diskutiert, was dieser Angriff, der am 24. Februar begonnen hat, eigentlich bedeutet. Ich habe das früher eine Zeitenwende genannt. Nichts ist mehr so, wie es war. Uns allen ist klar, dass es kein Zurück geben kann und wird zu der Zeit vor diesem Krieg. Uns allen ist auch klar, vor uns liegt eine Zeit der Unsicherheit. Die ist herausfordernd und darum sind Entschlossenheit und Geschlossenheit ebenso wichtig.
Olaf Scholz vor wenigen Minuten bei der Pressekonferenz, die gerade noch läuft, vor dieser wunderbaren Bergkulisse Schloss Elmau, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben. Für uns vor Ort ist Frank Kapellan, der bis eben gerade auch die Pressekonferenz verfolgt hat. Frank, Olaf Scholz konnte ja auf den letzten Metern auch noch so einige Erfolge erzielen, wenn man das so sagen darf. Stichwort Klimaallianz, Klimaclub.
Ja, in der Tat. Klimaclub auf den letzten Metern ist ihm das gelungen. Ich verfolge das jetzt hier noch aus einer Pressekabine. Da hat er noch nicht allzu viel zu gesagt. Wir haben ja gesehen, weil Sie das sagten, schöne Bilder, wie er da vom Schloss Elmau heruntergekommen ist zu den Journalisten. Die sitzen auf so gelben Sitzsäcken. Vielleicht sehen Sie auch gerade die Fernsehübertragung auf der grünen Wiese. Und die müssen sich beeilen. Es sind nämlich schwere Gewitter angesagt. Und von den Bergen ist im Moment aber auch nicht mehr viel zu sehen. Aber wie man das gerade in diesem Ton, in dieser Einspielung hören konnte, Geschlossenheit, Entschlossenheit, das stand hier über diesem G7-Gipfel in Elmau. Und Sie haben recht, was den Klimaclub angeht, da konnte er einen kleinen Erfolg auf der Zielgeraden noch für sich verbuchen. Zumindest haben da einige Partner angekündigt, dass sie da mitmachen wollen. Und man hat da noch einmal ehrgeizige Klimaziele formuliert, die weitreichender noch mal sind als das, was wir bisher kennen. Da steht zum Beispiel im Abschlusskommuniqué drin, dass man versuchen möchte, die fossilen Energieträger zurückzufahren, schon bis zum Jahr 2035. Und wenn man sich den Verkehrssektor angeht, da soll der Verbrenner überwiegend schon im Jahr 2030 verschwinden. Und das ist ja doch mehr, als die Europäische Union gerade heute diskutiert. Da reden wir von 2035. Und was etwa den Kohleausstieg angeht, da wissen wir ja, im Koalitionsvertrag steht 2038, idealerweise in Anführungszeichen vielleicht schon 2030. Und da hat ja auch die Ukraine-Krise mit ihren Folgen auch für die Energieversorgung alles über den Haufen geworfen. Robert Habeck muss jetzt zusätzlich wieder Kohlekraftwerke ans Netz nehmen. Also da muss man doch große Fragezeichen machen, was aus diesen Ankündigungen, die da getroffen sind, was daraus wirklich wird. Aber Sie haben recht, vordergründig zunächst einmal ist das sicherlich ein Erfolg für Olaf Scholz, dass er mit seinem Klimaclub, mit der Idee von Staaten, die da noch deutlicher vorangehen im Kampf gegen den Klimawandel, dass er da ein Stück vorangekommen ist.
Hajo Schumacher hat gerade mehrfach zumindest Fragezeichen im Gesicht gehabt, den Eindruck.
Ja, ich glaube, Klima ist, so leid mir das tut, im Moment gerade nicht so das vorherrschende Thema, was schade, was auch falsch ist. Aber ich glaube, man kann diesen Elmau-Gipfel, diesen G7-Gipfel nicht betrachten, ohne gleichzeitig den BRICS-Gipfel auf der anderen Seite der Welt zu betrachten. Die Zeiten der, ich sag mal, etwas kitschigen Bilder, so Angela Merkel und Barack Obama Hand in Hand wie ein verliebtes Paar auf der Bank, die sind vorbei. Die Welt sortiert sich gerade neu. Russland hat quasi rübergemacht. Russland war ja Teil der früheren G8-Versammlung. Und jetzt sind da Indien, China, Russland, Brasilien, Südafrika zusammen. Die repräsentieren mal eben die Hälfte der Menschheit. Und ja, Indien, Brasilien, Südafrika sind Demokratien, aber vielleicht auch noch nicht so ganz so weit entwickelt hier und da. Bolsonaro nur mal Stichwort. Das heißt, die G7 sind nicht mehr die Herren der Welt. als die sie sich mal lange verstanden haben. So der Westen, der technologisch-demokratisch weit vorne ist. Es gibt Gegenentwürfe. Es ist, wir hatten gerade den Kalten Krieg. Ja, es ist etwas multipolarer als damals, aber es sortiert sich hier was.
Ja, aber die G7, das ist ja deutlich geworden jetzt in diesen Bildern und Tagen, stehen wahrscheinlich enger zusammen, als sie das
deswegen
lange
haben
getan
haben. Deswegen
haben
sie auch so viel entschieden. Ne?
Deswegen haben sie aber auch eben, ja, vielleicht sozusagen noch nicht ganz gefestigte Freunde, Sie haben es ja angesprochen, eingeladen. Südafrika beispielsweise, Indien. Frank Capellan, die Frage an Sie, der Sie diesen Gipfel beobachtet haben. Wie gut ist das denn gelungen, gerade diese Länder, die da so ein bisschen unentschlossen bisher waren, in diese Allianz des Westens einzugemeinden?
Das ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht gelungen. Und insofern gebe ich natürlich Hajo Schumacher da völlig recht. Also Klima war nicht, anders als mal vor dem Krieg geplant, war nicht das zentrale Thema hier. Das war eher ein Randaspekt, aber da spielen natürlich die Partnerländer, die Olaf Scholz da eingeladen hat, etwa Indien, auch eine große Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Aber er und die anderen G7 sind da auf Granit gestoßen. Also da hat man bei Premier Modi etwa überhaupt nichts bewirken können. Das haben wir schon allein daran gemerkt, dass es eigentlich danach einen gemeinsamen Presseauftritt geben sollte. Den hat man dann gestrichen. Und einhellige Meinung war oder der Tenor in den Gesprächen, auch was Macky Sall, den Präsidenten des Senegal, angeht, der ja auch Präsident der Afrikanischen Union ist, da war immer wieder von denen zu hören, ihr wollt jetzt, dass wir euch unterstützen im Kampf gegen Russland bei einem Krieg, der eigentlich in Anführungszeichen euer Krieg ist, ein europäischer Krieg, mit dem wir nichts zu tun haben wollen und wir wollen nicht die Kollateralschäden, die wirtschaftlichen Folgen spüren. Und ihr habt uns beispielsweise auch im Stich gelassen, als es um den Kampf gegen Corona ging. Also das war immer wieder zu hören. Und insofern ist da Olaf Scholz nicht weitergekommen mit seiner Idee, diese 5 Partnerländer einzuladen, um die gewissermaßen auf die Seite in Anführungszeichen des Westens zu ziehen.
Ich habe auch noch eine Frage, Herr Kollege. Bei uns hier in der Berliner Morgenpost gab es dieses klassische Gipfelbild vor Bergpanorama. Und was ich sehr interessant fand, war, Boris Johnson hatte wie so ein Oktopus seine Arme fast um alle gelegt. Justin Trudeau auch. Selbst der Japaner, der ja für seine Zurückhaltung bekannt ist, machte da so eine vorsichtige Umarmungsgeste. Olaf Scholz ist der Einzige, der so ein bisschen verlegen an seinem Jackettknopf nestelt. Nicht mal Joe Biden anfasst, Boris Johnson schon gar nicht. Lars Haider, Biograf von Scholz, sagt, der Mann ist in Wirklichkeit ganz schön schüchtern. Hatte man diesen Eindruck auf dem Gipfel oder ist Olaf Scholz jetzt so ein Connector, der mit allen sofort smalltalkt?
Nee, das ist er bestimmt
schon nicht, ne?
Also so habe ich Olaf Scholz eigentlich auch nie wahrgenommen. Also die Beschreibung, dass er ein bisschen schüchtern, zurückhaltend zumindest ist und dass die großen Umarmungen nicht sein Ding sind, das haben wir auch hier so wahrgenommen worden. Aber
dieses Atmosphärische ist auch wichtig für so einen Gipfel, also auch die persönliche Ebene, dass man sich versteht.
Ja, natürlich. Man hat sich sicherlich auch verstanden. Also Olaf Scholz ist ja von allen über den grünen Klee gelobt worden. Hm. Joe Biden, der da gesagt hat, danke, danke, danke Olaf für alles, was du jetzt getan hast, um uns zusammenzubringen, durch die Krise zu führen. Justin Trudeau hat als kanadischer Premier, er hatte ihm dasselbe auch gesagt. Ich habe gesagt, eigentlich müsste Olaf Scholz den ganzen Tag rote Ohren bekommen haben. Also so gesehen ist diese Inszenierung und diese Profilierung zum ersten Mal auf der ganz großen internationalen Bühne, die ist ihm sicherlich gelungen. Aber er ist nicht der Typ, der Kumpeltyp, der dann Joe Biden mal auf die Schulter klopft. Das kam eher umgekehrt. Also Biden, der auf ihn zuging und so, tätschelte am Arm und so. Aber das ist nicht das Ding von Olaf Scholz.
Tja. Also unser Olaf kann Kanzler auch auf der großen Bühne. Ist doch eine gute Nachricht.
Er kann Kanzler und er kann sehr schön spazieren gehen, diese Einzelfotos, die wir gesehen haben. Aber er kann auch Ergebnisse vorweisen, zumindest in Sachen Klimaclub. Vielen Dank, Frank Capellan. Nach Elmau für diese Information zum Ende des Gipfels. Es gibt eine Nachricht vom Wochenende, die ist jenseits von Berlin vielleicht gar nicht so interessant, aber ich finde spannend, was mein heutiger Gast daraus liest. Hajo Schumacher, nicht nur Journalist, sondern auch ein sehr sportaffiner Mensch. Sie kennen ihn vielleicht noch als Laufkolumnist Achim Achilles. Es geht hier jetzt um die Hertha, um Hertha BSC, den Berliner Fußballclub. Die haben einen neuen Präsidenten und zwar nicht den erwarteten, den früheren CDU-Politiker Frank Steffel. Nein, es ist ein Ultra und Ultra.
Ein früherer Ultra.
Ja, ja, früher, aber Ultra, das sind, darf ich das so verkürzen, die tendenziell eher unangenehmen Fans?
Das sind die Hardcore-Fans, nicht zu verwechseln mit Hooligans. Also es gibt Schnittmengen, aber nicht alle von denen prügeln sich jetzt unbedingt. Aber es sind die, die dann auch so Bengalos und diese großen Choreografien im Stadion machen. Letztendlich ja auch das, was Sky und all die anderen professionellen Fernsehanbieter, die viel Geld dafür nehmen, auch so als Lokalkolorit im Stadion gerne abfilmen.
Okay, der Mann heißt Kai Bernstein. Und jetzt wäre meine Frage an Sie, was ist da los? Ist das eine Radikalisierung oder ist das der Sieg der Basis über die Schlipsträger?
Und das ist genau die Entscheidung. Eine Frage, der ist ja deutlich, also mit deutlichem Vorsprung gewählt worden und Steffel hat wiederum das getan, was Politiker immer so machen, hat andere mit eingebunden und man weiß auch nicht, was er da alles versprochen hat und so weiter. Und ja, der Sieg, gerade im Fußball, der Basis über dieses System ja von Politik. Das IOC ist ja auch Politik. Mhm. Und das ist für Hertha, ein Verein, der nie so ein Profil hatte, eine ganz interessante Bewegung hin zu diesen eher mitgliederorientierten Clubs, wie ich sag mal St. Pauli oder auch Freiburg oder Mainz, die jetzt nicht so ganz groß mit der Politik und mit dem Riesengeld unterwegs sind. Und die Parallele ist, Robert Habeck war auch jemand, der erstmal ein anderes Leben hatte. Der hat seine Söhne großgezogen, der war Lyriker, der war Philosoph, ist er immer noch. Mhm. Der ist auch als Quereinsteiger in die Politik gekommen. Und ich glaube,
das ist ja die schöne Geschichte. Ne? Ja. Der ist zum Gemeinderat gegangen, weil er irgendwie so ein Stück Fahrradweg wollte, genau. Weil da seine Kinder irgendwie immer in schwierige Situationen kamen. Ja, genau.
Und der Quereinsteiger, und das erhoffe ich mir bei Bernstein eben auch, bringt einen anderen Ton da rein, bringt eine andere Kultur da rein und hat vielleicht auch ein größeres Vertrauen der Basis, weil er eben nicht diese vermeintliche Hinterzimmer, Kungel und so weiter Politik macht. Tja. Und dieses Skepsis dem Establishment gegenüber, was ja auch so ein Trump-Kern ist.
Ich wollte gerade sagen, das finden wir manchmal gut und manchmal finden wir es gar
aber
nicht so gut.
Aber hier bricht sich das Bahn auf eine demokratische Art und Weise und das sind ja keine Rechtsradikalen, weder Bernstein noch Habeck. Und ich glaube, dieses Konzept, da kommt jemand von woanders und bringt eine neue Kultur mit. Einfach nur Städtebauprofessorin in Braunschweig als Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl aufgestellt hat, aus dem Stand 23% gekriegt, nie vorher Politik gemacht. Mhm. Und ich finde das gut, wenn solche Menschen Verantwortung für, naja gut, Fußball ist nicht ganz politisch, aber für die Gesellschaft übernehmen und es nicht nur den Profis überlassen. Ja. Ich finde, das ist eine gute Nachricht.
Ich würde sagen, Wiedervorlage, weil das können wir jetzt nicht noch ausdiskutieren. Wiedervorlage, wie diese Leute, nehmen wir Habeck im Großen oder auch jetzt den neuen Hertha-Präsidenten, dann in so ein paar Jahren dastehen. Also wie stark das System dann letztendlich auch auf sie wirkt und sie entweder darin scheitern oder sich eben anpassen müssen.
Oder werden.
Genau, oder das Dritte, das wäre die schöne Lösung, es auch wirklich ein Stück weit verändert haben.
Wir und das ist sehen. Bei Hertha wahrscheinlich noch schwieriger als bei der Energiewende.
Hertha BSC, das ist so ein bisschen so der unter den Fußballclubs der Ralf Stegner, ne? Also so irgendwie
nicht mal.
Immer da, aber auch nur so halb so. Naja, lassen wir das an dieser Stelle. Das Ende eines langen Prozesses, Hajo Schumacher, der Wachmann des KZ Sachsenhausen, mittlerweile 101 Jahre alt, ist jetzt vom Landgericht Neuruppin heute Vormittag zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Wahrscheinlich ein Urteil, das sein muss, aber wo man auch denkt bei einem 101-Jährigen.
Ja, das Urteil muss sein. Und nein, es gibt gerade in diesem Fall keine mildernden Umstände.
Sie werden dazu gleich mehr hören von unserem Korrespondenten, der diesen Prozess über die ganze Zeit verfolgt hat. Ich sage an dieser Stelle Hajo Schumacher, ganz herzlichen Dank für den Besuch heute im Studio.
War toll, danke.